Was passiert, wenn Gott einen Weg segnet, der sich wie ein Absturz anfühlt? Heute beginnt Josefs Geschichte in ihrer ganzen Spannung. Ein geliebter Sohn, ein begabter Träumer und doch ein Leben, das plötzlich auseinandergerissen wird. Neid wird zu Gewalt, Familie wird zur Gefahr und aus einem Haus voller Verheißung wird ein Brunnen, ein Sklavenmarkt, ein Gefängnis. Und über allem steht diese leise, unbequeme Wahrheit. Gottes Treue ist nicht immer dort sichtbar, wo es leicht ist. Willkommen zu Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam. Und heute gehen wir mit Josef durch Dunkelheit, die Gott nicht verlässt. 2025 gehen wir gemeinsam einmal komplett durch die Bibel. Tag für Tag ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute. Gottes Führung zeigt sich nicht nur in offenen Türen, sondern auch in geschlossenen. Der Herr ist da, auch wenn der Weg nach unten führt. Wenn dich dieser Weg trägt, könnte auch mein Podcast Katechismus in einem Jahr etwas für dich sein. Mich trifft an Josef immer wieder, wie früh das Zerbrechen beginnt. Träume, die einmal hell waren, werden zum Anlass für Spott und Liebe in der Familie wird zu Konkurrenz. Trotzdem scheint Josef innerlich nicht zu zerfallen, sondern sich festzuhalten an etwas, das tiefer ist als sein Status. Tiefer als Anerkennung, tiefer als Freiheit. Es ist, als ob seine Würde nicht aus seiner Situation kommt, sondern aus Gottes Blick auf ihn. Heiliger Geist, öffne uns die Augen für Gottes Gegenwart in den verborgenen Orten. Schenke uns Demut in Zeiten des Erfolgs und Hoffnung in Zeiten der Erniedrigung. Lehre uns, treu zu bleiben, wenn wir den Sinn noch nicht sehen. Amen. Und so öffnen wir wieder das erste Buch Mose, Kapitel 37. Das erste Buch Mose wird auch Genesis genannt. Und los geht's. Jakob aber blieb in dem Lande wohnen, in dem sich sein Vater als Fremdling aufgehalten hatte, im Lande Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Als Josef 17 Jahre alt war, hütete er das Kleinvieh mit seinen Brüdern. Und zwar war er als junger Bursche bei den Söhnen der Bilha und Silpa, der Frauen seines Vaters. Und was man diesen Übles nachsagte, hinterbrachte er ihrem Vater. Israel hatte aber Josef lieber als alle seine anderen Söhne, weil er ihm in seinem Alter geboren war, und so ließ er ihm ein langes Ärmelkleid machen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, fassten sie einen Hass gegen ihn und gewannen es nicht über sich, ein freundliches Wort mit ihm zu reden. Josefs Träume. Einst hatte Josef einen Traum und teilte ihn seinen Brüdern mit. Seitdem hassten sie ihn noch mehr. Er sagte nämlich zu ihnen: Hört einmal diesen Traum, den ich gehabt habe. Wir waren gerade damit beschäftigt, Garben draußen auf dem Felde zu binden, und denkt nur, meine Garbe richtete sich empor und blieb auch aufrecht stehen. Eure Garben aber stellten sich rings im Kreise um sie auf und verneigten sich vor meiner Garbe. Da sagten seine Brüder zu ihm: Du möchtest wohl gern König über uns werden oder gar Herrscher über uns sein? Seitdem hassten sie ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Ein andermal hatte er wieder einen Traum, den er seinen Brüdern so erzählte: Hört, ich habe wieder einen Traum gehabt. Denkt nur, die Sonne, der Mond und 11 Sterne verneigten sich vor mir. Als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du da gehabt hast? Meinst du, ich und deine Mutter und deine Brüder sollen kommen und uns vor dir zur Erde verneigen? So wurden denn seine Brüder eifersüchtig auf ihn, sein Vater aber behielt das Wort im Gedächtnis. Die Gelegenheit zur Beseitigung Josefs. Als nun seine Brüder einst hingegangen waren, um das Kleinvieh ihres Vaters bei sichem zu weiden, sagte Israel zu Josef: Du weißt, deine Brüder sind auf der Weide bei sichem. Komm, ich will dich zu ihnen schicken. Josef antwortete ihm: Ich bin bereit. Da sagte er zu ihm: Gehe doch hin und sieh zu, wie es deinen Brüdern geht und wie es um das Vieh steht, und bringe mir Bescheid. So sandte er ihn aus dem Tal von Hebron, und Josef kam nach Sichem. Während er nun dort auf dem Felde umherirrte, traf ihn ein Mann, der fragte ihn: Was suchst du? Er antwortete: Meine Brüder suche ich, sag mir doch, wo sie jetzt weiden. Der Mann antwortete: Sie sind von hier weggezogen, denn ich habe sie sagen hören, wir wollen nach Dothan gehen. Da ging Josef hinter seinen Brüdern her und fand sie bei Dothan. Als sie ihn nun von weitem sahen, machten sie, ehe er noch in ihre Nähe gekommen war, einen Anschlag auf sein Leben und sagten zueinander: Da kommt ja der Träumer her. Nun wohlan, wir wollen ihn totschlagen und in eine der Gruben werfen und dann sagen, ein wildes Tier habe ihn gefressen, dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Ruben und Juda suchen Josef zu retten. Als Ruben das hörte, suchte er ihn aus ihren Händen zu retten, indem er sagte, wir wollen ihn nicht totschlagen. Dann sagte Ruben weiter zu ihnen, vergießt kein Blut, werft ihn in die Grube dort in der Steppe, aber legt nicht Hand an ihn. Er wollte ihn nämlich aus ihrer Hand retten und ihn dann wieder zu seinem Vater bringen. Sobald nun Josef bei seinen Brüdern angekommen war, zogen sie ihm seinen Rock aus, das lange Ärmelkleid, das er anhatte, ergriffen ihn hierauf und warfen ihn in die Grube. Die Grube war aber leer. Es befand sich kein Wasser darin. Als sie sich dann niedergesetzt hatten, um zu essen, und in die Ferne schauten, sahen sie eine Karawane von Ismaelitern, die aus Gilead herkamen und deren Kamele mit Tragakant, Mastix und Ladanum beladen waren. Sie wollten damit nach Ägypten hinabziehen. Da sagte Juda zu seinen Brüdern, welchen Vorteil hätten wir davon, wenn wir unseren Bruder erschlügen und seine Ermordung verheimlichten? Kommt, wir wollen ihn an die Ismaeliter verkaufen, aber nicht selbst Hand an ihn legen, er ist ja doch unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Seine Brüder gingen auf den Vorschlag ein. Ausführung der Missetat und Versuch, sie zu verheimlichen. Als nun die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie Josef aus der Grube herauf und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die Ismaeliter. Diese brachten Josef dann nach Ägypten. Als Ruben nun zu der Grube zurückkehrte und Josef sich nicht mehr in der Grube befand, da zerriss er seine Kleider, kehrte zu seinen Brüdern zurück und rief aus, »Der Knabe ist nicht mehr da. Wohin soll ich nun gehen?« Hierauf nahmen sie Josefs Rock, schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock in das Blut. Dann ließen sie das lange Ärmelkleid durch einen Boten ihrem Vater überbringen und ihm sagen, »Dieses haben wir gefunden. Sieh doch genau zu, ob es der Rock deines Sohnes ist oder nicht.« Jakobs Trauer. Josef in Ägypten an Potiphar verkauft. Er sah es genau an und rief aus, »Es ist der Rock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Ja, ja, Josef ist zerfleischt worden.« Und Jakob zerriss seine Kleider, legte ein härenes Gewand um seine Hüften und trauerte um seinen Sohn lange Zeit. Alle seine Söhne und alle seine Töchter bemühten sich zwar, ihn zu trösten, aber er wies jeden Trost zurück und sagte, »Nein, im Trauerkleid will ich zu meinem Sohn in die Unterwelt hinabfahren.« So beweinten ihn sein Vater. Die Midianiter aber verkauften Josef nach Ägypten an Potiphar, einen Hofbeamten des Pharaos, den Obersten der Leibwächter. Judas Wegzug von seinen Brüdern und seine mehrfachen Versündigungen, sein und seiner Söhne Verhalten gegen Tamar. Um diese Zeit begab es sich, dass Juda sich von seinen Brüdern trennte und sich an einem Mann aus Adulam namens Hira anschloss. Dort sah Juda die Tochter eines Kanaanäers namens Sua. Die nahm er zur Frau und lebte mit ihr. Sie wurde guter Hoffnung und gebar einen Sohn, den er Ger nannte. Hierauf wurde sie wieder guter Hoffnung und gebar einen Sohn, den sie Onan nannte. Sodann wurde sie nochmals Mutter eines Sohnes, dem sie den Namen Sela gab. Sie befand sich aber in Chisib, als sie ihn gebar. Juda nahm dann für seinen erstgeborenen Sohn Ger eine Frau namens Tamar. Aber Ger, der erstgeborene Judas, zog sich das Missfallen des Herrn zu. Daher ließ der Herr ihn sterben. Da sagte Juda zu Onan, gehe zu der Frau deines Bruders ein und leiste ihr die Schwagerpflicht, damit du das Geschlecht deines Bruders fortpflanzest. Da Onan aber wusste, dass die Kinder nicht als seine eigenen gelten würden, ließ er, so oft er zu der Frau seines Bruders einging, zur Erde fallen um seinen Bruder keine Nachkommen zu verschaffen. Dieses sein Tun missfiel aber dem Herrn, und so ließ er auch ihn sterben. Da sagte Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar: Bleibe als Witwe im Hause deines Vaters wohnen, bis mein Sohn Sela herangewachsen ist. Er fürchtete nämlich, dass auch dieser sterben würde, wie seine Brüder. So ging denn Tamar hin und wohnte im Hause ihres Vaters. Tamar verschafft sich durch List Nachkommenschaft von ihrem Schwiegervater Juda. Als nun geraume Zeit vergangen war, starb die Tochter Suas, die Frau Judas. Und als die Trauerzeit vorüber war, ging Juda mit seinem Freunde Hira, dem Adulamiter, nach Timna hinauf, um seine Schafe zu scheren. Als nun der Tamar berichtet wurde, dass ihr Schwiegervater sich gerade zur Schafschur nach Timna hinaufbegäbe, legte sie ihre Witwenkleider ab, hüllte sich dicht in einen Schleier und setzte sich an den Eingang von Enaim, das am Wege nach Timna liegt. Denn sie hatte gesehen, dass Sela erwachsen war, ohne dass man sie ihm zur Frau gegeben hatte. Als nun Juda sie da sitzen sah, hielt er sie für eine Dirne, denn sie hatte ihr Gesicht verhüllt. Er bog also zu ihr ab, zu der Stelle des Weges hin, wo sie saß, und sagte: Komm her, sei mir zu Willen. Denn er wusste nicht, dass sie seine Schwiegertochter war. Sie antwortete: Was willst du mir dafür geben, wenn ich dir zu Willen bin? Er sagte: Ich will dir ein Böckchen von der Herde herschicken. Sie erwiderte: Ja, wenn du mir so lange ein Pfand gibst, bis du es herschickst. Da fragte er: Was für ein Pfand ist es, das ich dir geben soll? Sie antwortete: Deinen Siegelring, deine Schnur und den Stab, den du da in der Hand hast. Da gab er es ihr und wohnte ihr bei, und sie wurde schwanger von ihm. Hierauf standen sie auf, entfernte sich, legte ihren Schleier ab und zog ihre Witwenkleider wieder an. Juda schickte nun das Böckchen durch seinen Freund, den Adulamiter, um das Pfand von dem Weibe zurückzuerhalten, aber der fand sie nicht. Und als er bei den Leuten jenes Ortes nachfragte, wo ist die geweihte Buhlerin, die hier bei Enaim am Wege gesessen hatte, antworteten sie ihm: Hier ist keine geweihte Buhlerin gewesen. So kehrte er denn zu Juda zurück und sagte: Ich habe sie nicht gefunden. Auch haben die Leute des Ortes gesagt, es sei dort keine geweihte Buhlerin gewesen. Da erwiderte Juda: So mag sie es für sich behalten, damit wir uns nicht den Spott der Leute zuziehen. Du weißt ja, dass ich dies Böckchen geschickt habe, du hast sie aber nicht gefunden. Judas gerechter Urteilsspruch über sich und Tamar. Ungefähr 3 Monate später wurde dem Juda als sicher berichtet: Deine Schwiegertochter Tamar hat sich verführen lassen und ist infolge ihrer Ausschweifungen schwanger geworden. Da gebot Juda: Führt sie hinaus, damit sie verbrannt wird. Als sie nun hinausgeführt werden sollte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen: Von dem Manne, dem diese Sachen hier gehören, bin ich schwanger. Und weiter ließ sie ihm sagen: Sieh doch genau zu, wem dieser Siegelring, diese Schnur und dieser Stab gehören. Als nun Juda die Sachen genau angesehen hatte, sagte er: Sie ist mir gegenüber im Recht. Warum habe ich sie meinem Sohne Sela nicht zur Frau gegeben? Er vollzog aber hinfort keine Beiwohnung mehr mit ihr. Tamar gebiert die Zwillinge Peretz und Sera. Als nun die Zeit ihrer Niederkunft da war, ergab es sich, dass Zwillinge in ihrem Mutterschoße waren. Und bei der Geburt streckte das eine Kind die Hand vor, da griff die Wehmutter zu, band ihm einen roten Faden um die Hand und sagte: Dieser ist zuerst zum Vorschein gekommen. Doch zog seine Hand wieder zurück, und nun kam sein Bruder zum Vorschein. Da sagte sie: Was für ein Riss hast du dir da gerissen? Daher nannte man ihn Peretz. Darauf kam sein Bruder zum Vorschein, an dessen Hand der rote Faden war. Daher nannte man ihn Sera. Josef steigt bei dem vornehmen Ägypter zu hoher Dienststellung empor. Als aber Josef nach Ägypten gebracht worden war, kaufte ihn Potiphar, ein Ägypter, ein Hofbeamter des Pharaos, der Oberste der Leibwächter, von den Ismaelitern, die ihn dorthin gebracht hatten. Gott der Herr aber war mit Josef, so dass ihm alles gelang, während er im Hause seines Herrn, des Ägypters, war. Weil nun sein Herr sah, dass Gott mit ihm war und dass Gott alles, was er vornahm, ihm gelingen ließ, wandte er dem Josef seine Gunst zu, sodass er sich selbst von ihm bedienen ließ. Dann machte er ihn zum Aufseher über sein Hauswesen und vertraute ihm alles an, was er besaß. Und von der Zeit an, wo er ihn zum Aufseher über sein Haus und zum Verwalter seines ganzen Besitzes gemacht hatte, segnete Gott das Haus des Ägypters um Josefs willen, sodass der Segen Gottes auf allem ruhte, was er besaß, im Hause und auf dem Felde. Daher überließ er sein ganzes Besitztum der Verwaltung Josefs. Er selbst kümmerte sich neben ihm um nichts mehr als um seine Mahlzeiten. Liebe, Hass und verleumderische Anklage der ehebrecherischen Gattin Potiphas. Josef war aber schön von Gestalt und schön von Angesicht. So kam es schließlich dahin, dass die Gattin seines Herrn ihre Augen auf Josef richtete und ihn verführen wollte. Er weigerte sich aber und sagte zu der Gattin seines Herrn: Bedenke doch, mein Herr kümmert sich neben mir um nichts im Hause und hat mir alles anvertraut, was er besitzt. Er selbst hat in diesem Hause keine größere Geltung als ich. Und nichts hat er mir vorenthalten als dich allein, weil du ja sein Weib bist. Wie sollte ich da ein so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott versündigen? Obgleich sie daher Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr getan und sich mit ihr vergangen hätte. Nun begab es sich eines Tages, dass Josef wie gewöhnlich ins Haus kam, um seine Geschäfte zu besorgen, während gerade keiner von den Hausangehörigen drinnen im Hause anwesend war. Da fasste sie ihn am Gewand mit den Worten: Sei mir zu Willen! Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand, ergriff die Flucht und eilte zum Hause hinaus. Als sie nun sah, dass er sein Gewand in ihrer Hand gelassen hatte und zum Hause hinausgeflohen war, rief sie die Leute ihres Hauses herbei und sagte zu ihnen: Seht doch, er hat uns da einen Hebräer hereingebracht, dass er seinen Mutwillen an uns auslasse. Der ist zu mir hereingekommen, um mich zu verführen. Ich habe aber laut geschrien, und als er hörte, dass ich ein lautes Geschrei erhob und um Hilfe rief, hat er sein Gewand neben mir liegen lassen und ist zum Hause hinaus entflohen. Dann ließ sie sein Gewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Und sie erzählte ihm den Vorfall mit denselben Worten, nämlich: Der hebräische Sklave, den du uns hergebracht hast, ist zu mir hereingekommen, um seinen Mutwillen an mir auszulassen. Als ich aber ein lautes Geschrei erhob und um Hilfe rief, hat er sein Gewand neben mir liegen lassen und ist zum Hause hinausgeflohen. Ins Gefängnis geworfen, erwirbt sich Josef die Gunst des Oberaufsehers. Als nun sein Herr die Mitteilung seiner Frau hörte, die ihm berichtete: So und so hat dein Sklave sich gegen mich benommen, da stieg der Zorn in ihm auf. Und der Herr Josefs ließ ihn ergreifen und ins Gefängnis werfen, an den Ort, wo die Gefangenen des Königs in Gewahrsam lagen. Dort saß er nun im Gefängnis. Aber Gott der Herr war mit Josef und ließ ihn die Zuneigung aller gewinnen und wandte ihm auch die Gunst des obersten Aufsehers des Gefängnisses zu. Dieser übergab alle Gefangenen, die sich im Gefängnis befanden, dem Josef zur Aufsicht. Und alles, was es dort zu tun gab, hatte dieser zu besorgen. Der oberste Aufseher des Gefängnisses kümmerte sich um gar nichts bei allem, was ihm anvertraut war. Denn Gott, der Herr, war mit ihm und Gott ließ alles gelingen, was er vornahm. Einkerkerung des königlichen Mundschenken und des Hofbäckers des Pharaos. Nun begab es sich einige Zeit danach, dass der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten sich gegen ihren Herrn, den König von Ägypten, verfehlten. Da geriet der Pharao über seine beiden Hofbeamten, den Obermundschenken und den Oberbäcker, in Zorn. Und er ließ sie im Hause des Obersten, der Leibwächter, in Haft legen, ins Gefängnis, an den Ort, wo auch Josef gefangen lag. Der Oberste, der Leibwächter aber, betraute Josef mit der Fürsorge für sie, sodass er sie zu bedienen hatte. Und so befanden sie sich eine Zeit lang in Haft. Josef redet den beiden niedergeschlagenen Hofbeamten teilnehmend zu. Da träumten sie beide in einer und derselben Nacht einen Traum, und zwar jeder einen eigenen Traum von besonderer Bedeutung: der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Kerker gefangen saßen. Als nun Josef am Morgen zu ihnen hineinkam und bemerkte, dass sie missgestimmt waren, fragte er sie, die beiden Hofbeamten des Pharaos, die sich mit ihm im Hause seines Herrn in Haft befanden. Warum seht ihr denn heute so missmutig aus? Sie antworteten ihm: Wir haben einen Traum gehabt, und nun ist niemand da, der ihn uns deuten könnte. Da sagte Josef zu ihnen: Traumdeutungen sind Sache Gottes. Erzählt mir doch eure Träume, der Traum des Mundschenken und seine Deutung. Da erzählte der Obermundschenk dem Josef seinen Traum folgendermaßen: In meinem Traume war es mir, als ob ich einen Weinstock vor mir stehen sähe. An diesem Weinstock waren drei Reben, und so wie er anfing zu treiben, brachen auch schon seine Blüten hervor, und die Trauben brachten die Beeren zur Reife. Ich aber hielt den Becher des Pharaos in der Hand, nahm die Trauben, presste sie aus in den Becher des Pharaos und gab dann den Becher dem Pharao in die Hand. Da sagte Josef zu ihm: Dies ist die Deutung. Die drei Weinreben sind drei Tage. In drei Tagen von heute ab wird der Pharao dir das Haupt erheben, indem er dich wieder in dein Amt einsetzt, sodass du ihm den Becher in die Hand gibst, ganz nach der früheren Weise, als du noch sein Mundschenk warst. Aber halte dann auch die Erinnerung an mich fest. Wenn es dir wieder gut geht, erweise mir dann die Liebe, den Pharao auf mich aufmerksam zu machen, und bringe mich aus diesem Hause hinaus. Denn ich bin aus dem Lande der Hebräer heimlich gestohlen worden und habe auch hier gar nichts begangen, dass man mich in den Kerker geworfen hat. Der Traum des Bäckers und seine Deutung. Als nun der Oberbäcker sah, dass Josef eine günstige Deutung gegeben hatte, sagte er zu Josef: Auch in meinem Traume war es mir, als trüge ich drei Körbe mit feinem Gebäck auf meinem Haupte. Und in dem obersten Korb befanden sich allerlei Esswaren für den Pharao, wie sie der Bäcker herstellt. Aber die Vögel fraßen sie aus dem Korbe auf meinem Haupte weg. Da sagte Josef: Dies ist die Deutung des Traumes. Die drei Körbe sind drei Tage. In drei Tagen von heute ab wird der Pharao dir das Haupt erheben, nämlich dich an einen Baum hängen lassen. Da werden dann die Vögel das Fleisch von dir oben wegfressen. Die Erfüllung der beiden Träume. Drei Tage später nun war der Geburtstag des Pharaos. Da veranstaltete er ein Festmahl für alle seine Diener und erhob seinem Obermundschenken und seinem Oberbäcker das Haupt inmitten seiner Diener. Den Obermundschenken setzte er wieder in sein Schenkenamt ein, sodass er dem Pharao wieder den Becher zu reichen hatte. Den Oberbäcker aber ließ er hängen, ganz so wie Josef ihnen gedeutet hatte. Aber der Obermundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Herr Jesus Christus, du kennst die Brunnen, in die wir fallen, und die Häuser, in denen wir dienen, und die Zellen, in denen wir warten. Gib uns ein reines Herz wie Josef, Standhaftigkeit in der Versuchung und Frieden, wenn Menschen uns missverstehen. Und wenn wir vergessen werden, erinner du dich an uns. Trag unsere Geschichte in deine Hand. Und führe uns durch alles hindurch zu deinem guten Ziel. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Achte heute auf einen kleinen Moment, in dem du treu bleiben kannst, auch wenn niemand zusieht, und bring ihn still vor Gott. Bis morgen und vergiss nicht, Gott schreibt weiter, selbst wenn eine Seite sich wie Verlust liest.